HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
WikiLeaks sei ein nichtstaatlicher, feindlicher Geheimdienst, der oft mit staatlichen Akteuren wie Russland unter einer Decke steht.
WikiLeaks, I love WikiLeaks.
Sollicité.
Ich habe von Großbritannien Garantien gefordert, dass Herr Assange an kein Land ausgeliefert wird, wo ihm Folter oder die Todesstrafe drohen.
Er sollte ausgeliefert werden und hier vor Gericht kommen. Es gibt schwere Vorwürfe, was seine Rolle betrifft, im Zusammenhang mit Russlands Einfluss auf unsere Wahlen.
This WikiLeaks is like a treasure trove.
Diese Vorgänge können sehr lang dauern. Assange kann seine Verteidigung vorbringen, er kann Entscheidungen anfechten. Wir werden Julian Assange in den kommenden Monaten, wenn nicht gar Jahren, nicht in den USA sehen. Ich habe gesehen, was mit Assange passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Entscheidung überwiegend beim Justizminister liegt. Ich weiß nichts darüber, das beschäftigt mich nicht.
Ja, das war eine Überraschung gestern. Julian Assange festgenommen. Ecuador hatte britischen Polizisten Zugang zu seiner Botschaft gewährt, in der Assange seit knapp 7 Jahren lebte. In Großbritannien hatte er gegen Bewährungsauflagen verstoßen und auch andere wollen ihn gern vor Gericht sehen. Schweden hat zwar seine Anklage wegen sexuellen Missbrauchs fallen gelassen, aber es droht ihm die Auslieferung in die USA. Dort könnte er sogar wegen Hochverrats angeklagt werden. Warum wollte Ecuador ihn nun loswerden? Was droht ihm in den USA und sind seiner Plattform WikiLeaks überhaupt kriminelle Machenschaften vorzuwerfen? Ist Assange ein Held der Wahrheitssuchenden, ein Verräter oder nur eine schillernde Figur, die zu Unrecht verfolgt wird und mit dem Hang die eigene Bedeutung zu überschätzen? 7 Jahre lang hat sich Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft aufgehalten. In den letzten 2 Jahren muss sich seine Situation dort stark verschlechtert haben. Das Zimmer winzig klein und dunkel und zuletzt hatte er nicht einmal Zugang zum Internet. Seine Katze habe er zu Freunden gegeben, weil er nicht mehr für ihr Wohlergehen sorgen könne, hatte eine Freundin gesagt, die ihn regelmäßig besucht hat. Jedenfalls ist James oder Embassy Cat, wie die Katze hieß, der er meistens eine Krawatte umgebunden hatte, schon länger nicht mehr am Fenster der Botschaft gesichtet worden. 7 Jahre im selbstgewählten Gefängnis. Der Mann, den die britische Polizei gestern aus der Botschaft getragen hat, sah entsprechend aus. Wie ein Einsiedler, der schon lange keinen Kontakt mehr mit der Zivilisation hatte. Der 47-Jährige wirkte kauzig und stark gealtert. Vermutlich wird er erstaunt sein, wie vergleichsweise gut die Behandlung in britischer Untersuchungshaft sein wird. In Schweden, wo die Anklage wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung 2017 ja eigentlich fallen gelassen wurde, hat eine der beiden Klägerinnen jetzt schon angekündigt, den Fall neu aufrollen zu wollen. Ich darf nicht hacken, warum Assange sein Asyl verspielte. So haben wir getitelt, bevor uns klar wurde, dass Assange das Spiel ja nicht mehr bestimmt hat. Er ist zur Spielfigur geworden, die von anderen verschoben wird. Der Spieler, der gerade einen entscheidenden Zug gemacht hat, ist der neue ecuadorianische Präsident Moreno. Denn der frühere Präsident, der seine schützende Hand über Assange gehalten hatte, war mit dem Machtwechsel raus aus dem Spiel. Unser Korrespondent Ivo Marocek über die Fehde der Präsidenten.
Für Ecuadors früheren Präsidenten Rafael Correa liegt der Fall klar. Sein Nachfolger Moreno habe Julian Assange aus persönlichen Gründen das Asyl entzogen. Dahinter steckt ein persönlicher Rachefeldzug, ausgelöst dadurch, dass vor ein paar Wochen oder Tagen WikiLeaks etwas veröffentlicht hat, was eigentlich schon alle wussten, nur nicht im Ausland, nämlich den Korruptionsfall, in den die Familie des Präsidenten verwickelt ist. Tatsächlich wurden vor kurzem Dokumente öffentlich, die Präsident Lenin Moreno in die Nähe eines Skandals rücken. Im Zusammenhang mit dem Bau eines Wasserkraftwerks soll Schmiergeld an eine Firma geflossen sein, die dem Bruder des Präsidenten gehört. Moreno und seine Regierung weisen die Vorwürfe zurück. WikiLeaks betreibe eine Schmutzkampagne gegen ihn mit Unterstützung aus Venezuela und aus Russland. Innenministerin Romo sagte, man habe Beweise gegen 2 Schlüsselfiguren von WikiLeaks, die sich seit einiger Zeit schon in Ecuador aufhalten sollen.
Die letzten Spuren belegen, dass die beiden Ende Februar 2019 mit nur einem Tag Abstand nach Venezuela gereist sind. Diese Beweise und dazu die Identität und den Aufenthaltsort von zwei russischen Hackern, die ebenfalls in Ecuador leben, werden wir in den nächsten Stunden an die Generalstaatsanwaltschaft weiterleiten. In Ecuador gibt es also zwei Lager. Die Anhänger von Correa werfen Präsident Moreno vor, er habe Assange an die USA verkauft, um sich für Enthüllungen zu rächen. Die Anhänger Morenos wittern eine Schmutzkampagne seines Vorgängers. Lenin Moreno selbst sagte, WikiLeaks habe versucht, ihn unter Druck zu setzen.
WikiLeaks,
die Organisation von Herrn Assange, hat der Regierung von Ecuador vor zwei Tagen gedroht. Aber meine Regierung hat nichts zu fürchten und lässt sich von Drohungen nicht beeindrucken. Hintergrund ist eine erbitterte Fehde, die der Präsident und sein Vorgänger sich liefern. Moreno war ursprünglich Koreas Vizepräsident und dessen Wunschnachfolger. Vor zwei Jahren übernahm er die Amtsgeschäfte, doch er führte die linkspopulistische und autoritäre Politik Koreas nicht fort, sondern leitete eine Wende ein. Moreno setzt auf gute Beziehungen mit der EU und den USA statt mit Venezuela und Kuba. Vorgänger Korea, der in Belgien im Exil lebt, wertet das als Verrat. Der Botschaftsasylant in London war Moreno von vornherein ein Dorn im Auge, aber in letzter Zeit hätten die Regelverstöße von Assange zugenommen, sagte der Präsident. Die Geduld Ecuadors mit dem Verhalten von Herrn Assange ist am Ende. Er hat verbotene Störsender installiert und Kameras in der Botschaft manipuliert. Er hat Wachpersonal angegriffen und beleidigt. Er hat sich Zugriff zu sicherheitsrelevanten Akten verschafft und er hat sich beklagt, er sei vom Internet abgeschnitten. Dabei lehnte er das WLAN ab, das die Botschaft ihm bereitstellte. Und noch dazu konnte er mit seinem Handy kommunizieren. Aber vor allem habe Assange sich immer wieder unter Verstoß gegen die mit ihm vereinbarten Regeln in innere Angelegenheiten anderer Staaten eingemischt, durch Äußerungen in sozialen Netzwerken und durch die Enthüllung weiterer Akten durch WikiLeaks. Zuletzt ging es dabei um Dokumente aus dem Vatikan. Das respektlose und aggressive Verhalten von Julian Assange hat dazu geführt, dass das Asyl für Herrn Assange untragbar wurde. Und dabei habe Ecuador souverän gehandelt und sei von niemandem unter Druck gesetzt worden.
Politisch hat sich also die Lage in Ecuador verändert, und wenn man die Verhältnisse in dem Land kritisiert, in dessen Botschaft man sitzt, dann kann es schon mal ungemütlich werden. Abgesehen von den politischen Verwicklungen gibt es aber grundsätzliche Probleme, wenn ein Gast so viel länger bleibt, als man sich das vorgestellt hat. Selbst die nettesten, beliebtesten Menschen können einem Gastgeber nach ein paar Tagen oder Wochen auf die Nerven gehen. Es gibt da ja ein altes Sprichwort: Besuch sei wie Fisch, nach drei Tagen fange er an zu stinken. Womit wir direkt bei Assange wären, denn in der Botschaft soll es angeblich auch zu Beschwerden über Unordnung und mangelnde Hygiene beim Dauergast gekommen sein. Wie soll ein Gast sich benehmen? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch Professor Heidrun Friese. Sie ist Professorin für interkulturelle Kommunikation an der TU in Chemnitz. Guten Abend, Frau Professor Friese.
Guten Abend, Frau Renk.
Wenn Sie sich nun die beiden Kulturen anschauen, den Australier Julian Assange und seine südamerikanischen Gastgeber aus Ecuador, wie viel Konfliktpotenzial ergibt sich denn da schon kulturell?
Also ich kann mir vorstellen, einiges Konfliktpotenzial. Und zunächst muss ich auch sagen, dass wir sicherlich lokal und historisch ganz unterschiedliche Riten kennen und auch Vorstellungen davon, wie ein Gast oder ein Gastgeber sich idealerweise zu verhalten hat und wie wir uns zu verhalten haben. Also wir kennen das alle aus unserem privaten Bereich. Mal muss man Essen ablehnen, mal darf man das auf keinen Fall, mal sollen wir uns wie zu Hause fühlen. Dann sind aber auch die Gastgeber pikiert, wenn wir das tun. Also wir kennen diese feinen Verhaltensregeln. Und die sind tatsächlich durchaus, wie gesagt, lokal unterschiedlich. Und da kann man natürlich auch einige Fauxpas begehen. Mhm. Was man aber auch sagen muss, das ist tatsächlich, dass Gastfreundschaft universal ist. Nur eben, wie gesagt, so unsere Vorstellungen davon haben sich auch bei uns natürlich ständig verändert. Mhm. Aber Gastfreundschaft ist universal.
Das kennt man überall auf der Welt, zum Glück, das heilige Gastrecht. Welche Verpflichtungen ergeben sich denn daraus für den Gast, dass er erstmal willkommen geheißen wird?
Also zunächst mal, da muss ich ein bisschen ausholen, Und zwar, also es gibt in, wie gesagt, in allen Gesellschaften gibt es dieses Verhältnis. Es gibt ganz unterschiedliche Regeln und der Gast und der Gastgeber müssen sich fast universal so verhalten, dass sie sich nicht gegenseitig herausfordern. Das heißt, worum es dann eigentlich geht, ist, dass Hospitalität, also Gastfreundschaft oder Gastlichkeit nicht umschlägt in Hostilität, also in Feindseligkeit. Das heißt, Gast und Gastgeber sollten alles vermeiden, was dieses Verhältnis umschlagen lassen kann. Und das, wie gesagt, ist ganz unterschiedlich.
Und da hat sich Julian Assange ja nun von diesem Gastrecht beziehungsweise von seinen Verpflichtungen sozusagen entfernt, denn er hat ja weiterhin politische Äußerungen gemacht und hat eben auch Ecuador kritisiert. Hat er damit auch seinem Gastgeber praktisch die Möglichkeit gegeben, sich dieses Gastrechts zu entledigen?
Also das wurde eben schon gesagt, oder was kritisiert wurde von Ecuador war, dass er sich respektlos verhalten hat. Und das ist tatsächlich etwas, was man zumindest im privaten Bereich nicht tun sollte. Wie gesagt, auch hier sind die Toleranzgrenzen dehnbar und wir müssen sicherlich auch unterscheiden zwischen ja offiziellem Asyl und privatem Bereich. Da denke ich, da sollten wir schon unterscheiden. Und deshalb glaube ich, ist das nicht so eins zu eins übertragbar, also was ein offiziell im Asyl stehender Mensch tun darf und was er nicht tun darf. Mhm. Ich glaube, da sollten wir schon nochmal unterscheiden zwischen privatem Bereich und tatsächlich öffentlichem Bereich.
Das sollten wir auf jeden Fall tun. Er war ja nicht wirklich Gast, aber diesen kleinen Schlenker wollten wir nun doch machen. Mhm. Wie ist jetzt der Unterschied zum Asylrecht? Wie ist da das Verhältnis vom Asylgebenden und demjenigen, der es in Anspruch nimmt?
Also das ist eine ganz interessante Geschichte, weil tatsächlich in zumindest in unserem Erbe, also im westlichen, im europäischen Erbe, ist so das Asylrecht an das Gastrecht in vielfältiger Weise gebunden. Nämlich, also Asyl kommt eigentlich oder heißt eigentlich so viel wie Heiligtum, da wo man vor Verfolgung sicher ist. Na, und das heißt, da wo man so unberaubt ist, da wo man sicher ist, wo einem nichts passieren kann, kurzum, wo ein sicherer Ort ist. Also das ist die Pflicht des Gastgebers, diesen sicheren Ort zu gewährleisten. Und da kennen wir, also das kennen wir von den Griechen und das kennen wir sogar, also ein Teil dieser Riten hat sich bis heute aufrechterhalten. Also bei den Griechen war der Gastgeber verpflichtet, die Sicherheit des Gastes so weit zu gefährden, wie weit seine Autorität reichte. Also sprich bis an die Grenzen oder an die Grenzen des Landes, das er besaß. Das haben wir heute noch. Wir bringen unsere Gäste noch an unsere Haustür. Das heißt, nach der Haustür beginnt dieser unsichere Bereich, für den wir als Gastgeber aber nicht mehr verantwortlich sind. Und gleichzeitig, sorry, ganz kurz noch, war das auch in unserer Tradition tatsächlich ein absolutes Gesetz und war gebunden an ein göttliches Gebot.
Also Gastrecht und Asylrecht, man muss es trennen, aber es hat durchaus miteinander zu tun. Vielen Dank, Professor Heidrun Friese. 7 Jahre in einem Zimmer, in einer Botschaft. Ein Laufband hatte Assange, um sich einigermaßen fit zu halten. Aber die Botschaft mitten in London hat keinen Garten. Die Sonne hat er nur selten gesehen, wenn er mal auf dem Balkon gestanden hat, was in den letzten Jahren so gut wie gar nicht mehr vorkam. Eine Katze hatten ihm seine Kinder geschenkt. Was für ein Leben. Ein Stoff eigentlich, aus dem Romane sind, wie der von Amor Towles, ein Gentleman in Moskau. Wir steigen mitten rein in die Handlung. Im Jahr 1922 verurteilt in Moskau das Volkskommissariat für innere Angelegenheiten den russischen Grafen Alexander Rostow zu Hausarrest, weil er unwiederbringlich der Korruption seiner Klasse anheimgefallen sei. Der Graf, der auf dem Land ein Gut besitzt, wohnt, wenn er sich in Moskau aufhält, im Hotel Metropol. Und in diesem Hotel darf er nach seiner Verurteilung wohnen bleiben. Aber sobald er das Hotel verlassen würde, so das Urteil, werde er sofort erschossen. Der Graf sitzt nun seit einem Jahr im Hotel Metropol und fragt sich, ob das ein besonderer Tag sei.
Am 21. Juni stand der Graf vor seinem Schrank, die Hand auf dem grauen Blazer, und zögerte. In wenigen Minuten würde er sich auf den Weg zum Barbier machen, sein wöchentlicher Besuch stand an, und dann Mischka treffen. Und der würde wahrscheinlich dasselbe braune Jackett tragen, das er seit 1913 trug. So gesehen war der graue Blazer genau das richtige Kleidungsstück. Wenn man aber bedachte, dass dies eine Art Jubiläum war, denn es war auf den Tag genau ein Jahr her, dass der Graf das Metropol zuletzt verlassen hatte. Doch wie konnte man einen solchen Jahrestag begehen? Sollte man das überhaupt? Denn Hausarrest war nicht nur eine Beschneidung der Bewegungsfreiheit, er war auch als Demütigung gedacht. Stolz und Vernunft schienen demnach zu sagen, dass ein solcher Jahrestag am besten übergangen werden sollte. Und dennoch, selbst unter den beschwerlichsten Umständen, einsam auf hoher See oder im Gefängnis eingesperrt, finden Menschen eine Möglichkeit, das Vergehen eines Jahres zu markieren. Obwohl die prächtigen Wandlungen der Jahreszeiten und die farbenfrohen Festlichkeiten, die sich in einem normalen Leben ereignen, von der Tyrannei stets gleicher Tage verdrängt werden, ritzen die Menschen in solchen Situationen 365 Striche in ein Stück Holz oder malen sie mühsam in ihrer Zelle an die Wand. Warum machen sie sich solche Mühe, wo es doch für sie dem Anschein nach von der geringsten Bedeutung sein sollte? Nun, zum einen gibt es ihnen Gelegenheit, über den unvermeidbaren Fortgang der Welt, von dem sie ausgeschlossen worden sind, zu reflektieren. Ach, Aljoscha kann jetzt bestimmt schon auf den Baum im Garten klettern. Und Vanya tritt sicherlich bald in die Akademie ein. Und Nadja, die liebe Nadja, bald ist sie im heiratsfähigen Alter. Nicht minder wichtig ist es für den Eingesperrten, die vergehende Zeit sorgfältig zu registrieren und festzustellen, dass er wieder ein kummervolles Jahr ausgehalten hat, durchgestanden, bestanden. Ob die Menschen die Kraft auszuharren aus der unverzagten Entschlossenheit schöpfen oder aus einem unbesiegbaren Optimismus, die 365 geritzten Striche sind ein Zeichen ihrer Unbezwingbarkeit. Denn wenn Aufmerksamkeit in Minuten gemessen werden kann und Disziplin in Stunden, dann muss man Unbezwingbarkeit in Jahren messen.
Unbezwingbarkeit in Jahren. 7 Jahre Unbezwingbarkeit hat Julian Assange so gesehen in London verbracht. Aber Unbezwingbarkeit ist ein großes Wort für diese im wahrsten Sinne des Wortes dunklen Jahre. Die Briten werden auch nicht gerade unglücklich sein, dass sie nun keine Rund-um-die-Uhr-Bewachung vor der ecuadorianischen Botschaft in London mehr platzieren müssen. Assange hat auf diese Weise nämlich für enorme Kosten gesorgt. Mehr als 10.000 Euro pro Tag sollen da angeblich zusammengekommen sein. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Unser London-Korrespondent Jens-Peter Marquardt mit einer Chronologie der Ereignisse.
August 2010.
Schwedische Staatsanwälte erlassen einen Haftbefehl gegen Julian Assange. Das hat mit seinen WikiLeaks-Enthüllungen, die ihn bei den Sicherheitskräften in den Vereinigten Staaten zu einer Hassfigur gemacht haben, erst einmal nichts zu tun. Die Ermittler werfen ihm vor, bei einem Besuch in Schweden 2 Frauen sexuell vergewaltigt und genötigt zu haben. Kurz darauf wird der Haftbefehl aber wieder aufgehoben.
Dezember 2010.
Der europäische Haftbefehl aus Schweden wird erneuert, die britische Polizei nimmt Assange fest, lässt ihn aber gegen Auflagen und gegen Kaution frei. Er darf das Land nicht verlassen, solange das Auslieferungsverfahren an Schweden läuft. Assange behauptet, die Vorwürfe der Frauen seien politisch motiviert.
November 2011.
Der britische High Court entscheidet, dass Assange an Schweden ausgeliefert werden darf. Er legt dagegen Widerspruch ein.
Juni 2012.
Der Einspruch wird abgewiesen, daraufhin flieht Assange in die Botschaft Ecuadors in London, beantragt politisches Asyl und verlässt die Botschaft seitdem nicht mehr.
Juli 2014.
Assange-Anwälte beantragen in Schweden die Aufhebung des 4 Jahre alten Haftbefehls, der Antrag wird abgewiesen.
August 2015.
Die Vorwürfe der sexuellen Nötigung und des sexuellen Missbrauchs sind inzwischen verjährt. Der Vergewaltigungsvorwurf gegen Assange bleibt aber bestehen.
Februar 2016.
UN-Rechtsexperten kommen zu dem Schluss, dass Assanges Aufenthalt in der Botschaft einer willkürlichen Haft gleichkomme. Sie fordern, dass er sich wieder frei bewegen könne. Das beeindruckt aber weder die schwedischen noch die britischen Behörden.
November 2016.
Schwedische Anwälte haben erstmals die Möglichkeit, Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London zu befragen.
Mai 2017.
Die schwedische Staatsanwaltschaft stellt die Ermittlungen gegen Assange ein, weil sie keine Möglichkeit sieht, den Fall aus der Ferne aufzuklären. Die Schuldfrage hält sie für ungeklärt.
Januar 2018.
Assange wird ecuadorianischer Staatsbürger und erhält den diplomatischen Status des Landes. Die britischen Behörden verweigern ihm aber die Ausreise in das südamerikanische Land.
Februar 2018.
Assange will erreichen, dass der britische Haftbefehl gegen ihn aufgehoben wird, weil in Schweden nicht mehr gegen ihn ermittelt wird. Die Londoner Richterin lehnt seinen Antrag aber ab. Begründung: Er habe 2012 gegen die Kautionsauflagen verstoßen, als er sich in die Botschaft flüchtete. Wegen dieses Verstoßes müsse er sich weiter den britischen Behörden stellen.
Mai 2018.
Von Ecuador beauftragte Überwachungsspezialisten finden heraus, dass Assange sich auch in den geheimen Mailverkehr der Diplomaten gehackt hat. Nachdem er sich nicht an die Absprache hält, keine politischen Botschaften ins Netz zu stellen, kappen die Diplomaten seinen Zugang zum Internet. Ecuadors neuer Präsident möchte Julian Assange so schnell wie möglich loswerden.
11. April 2019.
Die ecuadorianische Regierung entzieht Assange das politische Asyl. Die britische Polizei nimmt daraufhin den WikiLeaks-Gründer in der Botschaft des Landes in London fest, auch wegen eines Auslieferungsantrages aus den Vereinigten Staaten.
Ja, jetzt könnte also doch noch eintreten, was Assange in den letzten 7 Jahren erfolgreich verhindert hatte, nämlich dass er eben in die USA ausgeliefert wird. Ecuador spielt nicht mehr mit. Ich darf nicht hacken. HR2 Kultur der Tag. Schauen wir uns dieses diplomatische Sonderrecht in einer Botschaft noch mal ein bisschen genauer an. Menschen, die Zuflucht in der Botschaft suchen, da hat Deutschland ja eine prägende Erfahrung. In Prag im Sommer 1989 hielten sich kurzzeitig mehr als 4000 DDR-Bürger in der bundesdeutschen Botschaft auf, bis der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher kam und ihnen ihre Ausreise nach Westdeutschland verkündete. Das dauerte dann insgesamt nicht einmal 2 Wochen. Professor Dr. Andreas von Arnaud ist Rechtswissenschaftler an der Uni Kiel und geschäftsführender Direktor des Walter-Schücking-Instituts für internationales Recht. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Renk.
Was ist das denn für ein besonderer exterritorialer Raum, so eine Botschaft?
Ja, extraterritorial klingt meistens so, als wäre das etwas ganz, ganz Besonderes. Letztlich ist das Botschaftsgelände der ecuadorianischen Botschaft Teil des Staatsgebietes des Vereinigten Königreichs und dort gilt auch im Grundsatz die britische Rechtsordnung. Allerdings gibt es einen besonderen Bereich des Völkerrechts, das Diplomatenrecht, dass die Durchsetzung dieser Rechtsordnung verhindert. Und das bedeutet insbesondere, dass das Betreten des Geländes der Mission, wie es genannt wird, der Botschaft, nur mit Genehmigung des Botschafters gestattet ist.
Warum hat man denn ursprünglich eigentlich diesen Raum geschaffen?
Es ist ja immer so, dass ein Staat versucht, Interessen seines Staates bei einem anderen Staat zu vertreten, dass damit natürlich auch alles Mögliche an Geheimnissen, an Staatsgeheimnissen einhergeht. Und insofern braucht man natürlich diesen geschützten Raum, damit dort im Grunde sozusagen nationale Politik auf dem Territorium eines fremden Staates auch gemacht werden kann, ohne dass der sogenannte Empfangsstaat Einblicke hat.
Wenn man diesen besonderen Raum nun betritt, welche Sonderrechte werden da gewährt?
Die Sonderrechte gelten zunächst erstmal immer tatsächlich räumlich insofern, als eben die Räumlichkeiten der Mission ohne Genehmigung des Botschafters nicht betreten werden dürfen. Ansonsten ist der Schutz typischerweise auf die Personen bezogen. Das heißt, Diplomaten genießen natürlich dann noch einmal diplomatische Immunität auch vor Festnahme außerhalb des Botschaftsgeländes. Für Normalsterbliche sozusagen, die das Botschaftsgebäude betreten, bleibt es bei diesem Schutz dadurch, dass die Rechtsordnung nicht durchgesetzt werden kann. Das heißt, es gibt im Völkerrecht keinen Anspruch auf diplomatisches Asyl. Es ist auch im zwischenstaatlichen Verkehr nicht anerkannt. Das heißt, der Aufenthalt eines Menschen, der dort nichts zu suchen hat, über eine lange Zeit ist nicht mit den Aufgaben der Botschaft gedeckt, von den Aufgaben der Botschaft gedeckt und somit völkerrechtswidrig. Das darf aber nicht durchgesetzt werden, weil die britische Polizei die Botschaft eben nicht betreten darf.
Da braucht es dann so jemanden wie den ecuadorianischen Präsidenten, der die schützende Hand über Assange gehalten hat.
Genau.
Was kann ein Grund sein, das Botschaftsasyl zu beenden? Ist das geregelt?
Es ist insofern nicht geregelt, weil allein das Botschaftsasyl als solches nicht anerkannt ist. Denn Asyl darf man nur auf seinem eigenen Territorium gewähren. Und die Botschaft, das Gelände der Botschaft, gehört ja eben gerade nicht zum eigenen Territorium, sondern zum Territorium des Empfangsstaates, zu dem man seine Botschaft dahin entsendet.
Das heißt, wenn ich Sie da richtig verstehe, dass das eigentlich ein Fall von Missbrauch dieses exterritorialen Sonderrechts gewesen ist.
Genau, es war ein Missbrauch, ein völkerrechtswidriger Missbrauch. Es wird zwar diskutiert, ob vielleicht in Lateinamerika eine Praxis darauf hindeutet, dass es dort toleriert ist, aber nicht in Europa. Und das Vereinigte Königreich bleibt ja in Europa, regional jedenfalls, egal wie es mit dem Brexit ausgeht.
Gucken wir mal auf diese mögliche Auslieferung, die Assange bevorsteht. Er ist ja Australier, die ecuadorianische Staatsbürgerschaft hatte er, die wurde ihm jetzt aberkannt. Die Amerikaner würden ihm gern den Prozess machen. In Schweden, hören wir, könnte es auch eine Wiederaufnahme des Verfahrens wegen der Vergewaltigungsvorwürfe geben. Wer könnte denn Herrn Assange dann für sich sozusagen beanspruchen mit Recht?
Mit Recht eigentlich dann beide insbesondere, also jetzt sowohl Schweden als auch die USA. Hinsichtlich Schwedens ist das Vereinigte Königreich, solange es Mitglied der Europäischen Union ist, verpflichtet, im Rahmen des europäischen Haftbefehls einem Auslieferungsersuchen nachzugeben. Und das Gleiche, zu dem Gleichen hat sich dann auch das Vereinigte Königreich gegenüber den USA im Rahmen eines bilateralen Auslieferungsabkommens verpflichtet.
Also das wird spannend. Kein Mensch könne sich außerhalb des Rechts aufhalten, das haben die Briten gestern gesagt bei der Festnahme. Dafür ging das aber ziemlich lange.
Das zeigt wieder einmal tatsächlich, dass das Diplomatenrecht tatsächlich eine sehr eigenwillige Materie ist, in der Staaten gerade, weil es sie ja selbst auch betreffen kann, umgekehrt einmal, durchaus auch die Unverletzlichkeit der Missionsräume achten. Denn es bedeutet ja eben immer, ich schicke meine Leute in ein fremdes Land. Und in diesem Land sollen sie für mich tätig sein. Und dafür braucht man natürlich diesen Schutz der Diplomaten, die diplomatische Immunität, aber eben auch des Botschaftsgebäudes, Klassikerproblem, auch das Abhören von Botschaften und so weiter. Aber man braucht diesen Schutzraum, um sich auf ihn zu verlassen. Aber umgekehrt muss man dann auch den Schutzraum anderer Staaten respektieren. Und das dürfte eben der Beweggrund sein, warum man das hier 7 Jahre lang hat geschehen lassen.
Vielen Dank, Professor Dr. Andreas von Arno. Die Anklage gegen Assange liegt so vor aus den USA, dass sie quasi maßgeschneidert ist für eine Auslieferung. Alle Delikte, die in den Bereich des Staatsschutzes, der Spionage fallen, sind herausgenommen. Das ist ein kluger Schachzug der Amerikaner, denn die Auslieferung würde deutlich kritischer betrachtet, wenn Assange womöglich die Todesstrafe drohen könnte. Thorsten Teichmann über die amerikanische Sicht auf die gestrige Verhaftung.
Für US-Politiker ist offenbar vor allem ein Aspekt interessant. Welche Rolle spielte WikiLeaks-Gründer Julian Assange während der US-Präsidentschaftswahl 2016? US-Senator Jerry Morin von den Republikanern denkt dem Fernsehsender Fox News schon daran, Assange vorzuladen. Wir werden ihn befragen können. Und Julian Assange muss sich verantworten für die Taten, die er verübt haben soll. Es geht also zum einen um Gerechtigkeit und zum anderen bekommen wir Informationen zum russischen Einfluss auf die US-Wahl 2016. WikiLeaks hat im US-Wahlkampf tausende E-Mails der Clinton-Kampagne veröffentlicht. Demokraten wie Senator Richard Blumenthal vermuten, dass Russland den Mail-Server gehackt hatte und das Material an Assange weitergab. Er sollte ausgeliefert werden und hier vor Gericht kommen. Es gibt schwere Vorwürfe, was seine Rolle betrifft, im Zusammenhang mit Russlands Einfluss auf unsere Wahlen. Russland, die Clinton-E-Mails, WikiLeaks und der Bericht von Sonderermittler Mueller. Die Kombination heizt Washington immer noch am leichtesten an. Doch im Fall Assange geht es eigentlich um die Frage, wie die Vereinigten Staaten mit dem Mann umgehen, der für die größten Enthüllungen der vergangenen 10 Jahre verantwortlich ist. 2010 veröffentlichte WikiLeaks Dokumente über die Gräuel der US-geführten Kriege in Irak und Afghanistan. Es folgten Unterlagen zur Abhörpraxis der Geheimdienste über den systematischen Bruch der Privatsphäre und schließlich die E-Mails der Demokraten. In der Diskussion vertritt Senator Richard Barr bei Fox News die klassische Position der Republikaner. Assange sei eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA. Julian Assange hat Amerikaner in Lebensgefahr gebracht. Er soll einen fairen Prozess bekommen, aber einen, der urteilt auf der Basis der Verstöße gegen die nationale Sicherheit in diesem Land. Ein Bundesgericht in Alexandria wirft Assange Verschwörung und Computerbetrug vor. Assange soll der ehemaligen Geheimdienstanalystin und Informantin Chelsea Manning geholfen haben, ein Passwort zu knacken. Manning, damals noch bei der US-Armee, wollte sich anonym in einem Computernetzwerk des Pentagon anmelden. Es ist unklar, ob der Versuch auch gelang. Das Justizministerium konzentriert sich für den Antrag auf Auslieferung auf diesen einen Vorwurf. US-Präsident Trump reagierte zunächst ganz zurückhaltend.
I've been seeing what's happened with
Ich habe gesehen, was mit Assange passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Entscheidung überwiegend beim Justizminister liegt. Ich weiß nichts darüber. Das beschäftigt mich nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Im Wahlkampf 2016 zitierte Trump ausführlich aus den Veröffentlichungen von WikiLeaks. Eine Fundgrube seien die E-Mails seiner Kontrahentin Clinton, sagte Trump damals. Sonderermittler Mueller versuchte später zu klären, ob das Wahlkampfteam des Präsidenten an der Veröffentlichung der gestohlenen Unterlagen beteiligt war. Am 2. Mai soll zum ersten Mal bei einer Anhörung von Assange in London über das Auslieferungsgesuch aus Washington beraten werden.
Julian Assange, der Mann, der angeblich die nationale Sicherheit der USA bedroht. Momentan deutet vieles darauf hin, dass Julian Assange in die USA ausgeliefert wird. Großbritannien und die USA arbeiten in Auslieferungsangelegenheiten sehr gut zusammen. Professor Jackson Janes ist Politologe an der Johns Hopkins University in Washington. Herr Professor Janes, gehen wir also davon aus, dass Assange in die USA ausgeliefert wird. Was genau haben die Amerikaner denn gegen Assange in der Hand?
Die Anklage ist, dass er in den Computer reingehackt hat, sowohl bei der US-Armee, damals in der Angelegenheit Irak und danach natürlich die Democratic National Committee. Also es geht um eine heikle Angelegenheit zum Teil, weil wie man ihn anklagt, bestimmt das Ergebnis. Und wenn er als Journalist angeklagt wird, dann kommt eine gewisse Auseinandersetzung über den sogenannten First Amendment bei uns. Pressefreiheit. Mhm. Wenn er eigentlich dann angeklagt wird wegen einer illegalen Zugang, reingehackt in beiden Fällen, ist das natürlich dann eine kriminelle Angelegenheit. Da unterscheiden sich die Geister momentan.
Nun wird die Pressefreiheit ja zumindest offiziell hochgehalten in den USA. Wie steht es denn? Wie steht es momentan um diese Freiheit?
Ja nun, also ich meine, die Pressefreiheit ist natürlich sehr momentan im Vordergrund deswegen, weil wir so oft von dem Präsidenten von Amerika gehört haben, dass die Presse eigentlich ein Feind ist in der amerikanischen Gesellschaft. Und das natürlich heizt die ganze Auseinandersetzung an. Aber in dem Fall von Assange, ich glaube, hier wäre auch dann die Frage, ist das eigentlich der springende Punkt, warum er dann zur Rechenschaft gebracht wird? Oder ist das tatsächlich eine Anklage und damit auch eine Attacke auf die Pressefreiheit? Und Sie können sich vorstellen, dass die Rechtsanwälte von Assange das weiter argumentieren wird.
Wie sieht es denn überhaupt aus mit dem, was man gegen Whistleblower unternimmt in den USA? Wie ist da der momentane Stand der Dinge?
Es ist natürlich jetzt momentan mehr als zuvor im Gespräch, weil in dem Sinne ringt dem White House momentan ist da natürlich sehr viel gesprochen über die Frage, ob die Leute zu viel an die Presse weitergeben. Und das war auch dann übrigens auch eine gewisse Angelegenheit in der Obama-Administration und auch vor ihm in der George-Bush-Administration. Also es gibt eine ständige Spannung zwischen der Presse und gerade in dem Executive Branch von der Regierung und der Präsidentschaft. Und insofern, da ist dann momentan diese Fall hineingeschleudert. Aber ich glaube, wenn Sie fragen, der Stand der Dinge ist nicht gesund, weil wir haben eigentlich dann ständig, meiner Ansicht nach, eine sehr unberechtigte Kritik an die Presse in Amerika mit der Annahme, sie sind ja eigentlich nicht auf unserer Seite. Und ich finde, das ist eigentlich, was momentan diesem Fall wahrscheinlich das anheizen wird.
Was ja besonders problematisch ist und große Empfindsamkeit hervorruft, ist, dass WikiLeaks ja eben Dokumente veröffentlicht hat, die zeigen, dass die USA sich nicht immer, sagen wir mal, so ganz korrekt verhalten haben, zum Beispiel im Irakkrieg.
Irak, genau.
Das ist ja etwas, wo man dann eben wirklich sehr emotional und sehr empfindlich reagiert seitens der amerikanischen Regierung. Da war ja auch der Vorwurf im Raum, WikiLeaks habe amerikanische Staatsbürger in Gefahr gebracht mit diesen Veröffentlichungen. Gibt es dafür eigentlich Belege?
Ja, das wird natürlich argumentiert danach, aber ich glaube, dass man wirklich hier, da muss man eine Zeiltanz hier vorstellen. Auf der einen Seite Leute sagen, sie haben eigentlich ungeachtet von Geheimdokumente, die in die Öffentlichkeit geschossen, ohne zu verantworten, welche Konsequenzen da gekommen sind. Auf der anderen Seite sagen die Leute, wie kommen wir auch an die geheime Aktivitäten von der Regierung ohne eine freie Presse. Und das wird wohl auch dann der springende Punkt, sage ich nochmal, warum er angeklagt wird. Als Journalist oder als Kriminell. Und ich glaube, im Moment, es ist irgendwie ein Echo von einem Fall vor 40, 50 Jahren. Da hatten wir den sogenannten Pentagon Papers. Das ging um Vietnam. Und Daniel Ellsberg hat diese Papers dann veröffentlicht aus eigener Hand. Und dann ging das dann quer durch die Gerichtsverhandlungen über die nächsten Jahre. Insofern, ich könnte mir vorstellen, dass in diesem Fall auch hier ein langjähriger Prozess ringsherum entsteht.
Also das wird eine sehr spannende Angelegenheit. Nun hat es sich Assange mit beiden Lagern, mit den Demokraten und den Republikanern eigentlich, er hat es sich verdorben quasi mit beiden Seiten. Auch Frau Clinton ist ja sauer eigentlich auf Assange. Wie kommt er denn da wieder raus?
Es kommt ja wahrscheinlich gar nicht wieder raus. Also je nachdem, was die Briten entscheiden, wo eigentlich dann er prozessiert wird, dann kommt dann die Frage, was passiert danach? Die Schweden haben einen Anspruch vorgelegt wegen einer Angelegenheit in Stockholm. Und die Amerikaner natürlich sofort nach der Verhaftung von Assange haben natürlich ihren Anspruch auch erhoben, auf den Gründen, die ich vorhin erwähnt habe. Also ich glaube, es gibt eine langjährige dunkle Wolke über Herr Assange. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da rauskommt.
Wie ist das eigentlich momentan in der öffentlichen Wahrnehmung? Wie wird dieser Fall in Amerika diskutiert?
Wie gesagt, es kommt dann in einem Moment, wo nach wie vor die Auseinandersetzung über WikiLeaks mittendrin in der Auseinandersetzung über Trump mit den Demokraten. Also diese damalige Geschichte ist jetzt mitten in dem Mueller-Bericht, der eben veröffentlicht wurde. So oder so war das eigentlich dann Teil von einer gewissen Verschwörung. Oder nicht. Und ich glaube, hier war ein gefundenes Fressen für beiden Seiten. Und zwar für die Republikaner oder die Verfechter von Trump sagen, dieser Kerl ist eigentlich, der gehört ins Gefängnis, weil er eigentlich das Land eigentlich geschädigt hat. Interessanterweise, wenn Sie sich daran erinnern, hat irgendwann bei einer Veranstaltung der noch nicht gewählten Trump gesagt hat, ich liebe WikiLeaks. Mhm. Und auch dann die Aufforderung WikiLeaks auch war, diese E-Mails von Clinton zu veröffentlichen. Also irgendwo ist da sehr viele Widersprüche in dieser ganzen Angelegenheit in Amerika momentan.
Danke, Professor Jackson Janes. Zurück zur Fiktion, zum Roman von Amor Towles, ein Gentleman in Moskau. Der Hotelarrest des Grafen dauert inzwischen 32 Jahre. Und um sich das Leben im Hotel überhaupt leisten zu können, arbeitet er dort als Kellner. Und in dieser Eigenschaft bedient er eines Abends hochrangige sowjetische Funktionäre beim Abendessen.
Pünktlich um 19 Uhr wurden auf das Zeichen des Grafen die Türen zur Suite 417 geöffnet. Um 19.15 Uhr waren 46 Männer dabei, die ihrem Rang und Status angemessenen Plätze einzunehmen. Ohne dass es einer Choreografie bedurfte, wurde die Stirnseite des Tisches den Herren Bulganin, Chruschtschow, Malenkov, Mikoyan, Molotow und Woroschilow überlassen, den sechs wichtigsten Männern der Partei. Und Premierminister Malenkov und Generalsekretär Chruschtschow setzten sich wie selbstverständlich auf die mittleren Plätze. Im Laufe der nächsten zwei Stunden aßen die Anwesenden nach Herzenslust, tranken ausgiebig und brachten Trinksprüche aus, die zwischen edelmütig und humorvoll rangierten, aber immer im patriotischen Geist gehalten waren. Und zwischen den Trinksprüchen, während der Graf die Gerichte auftrug, Getränke nachschenkte, Bestecke wechselte, Teller abräumte und Krumen von der Tischdecke fegte, sprachen die Männer mit dem Tischnachbarn zur Linken, machten Bemerkungen zur Rechten oder murmelten unter dem allgemeinen festlichen Stimmengewirr vor sich hin. Der geneigte Leser mag sich mit einem Anflug von Sarkasmus fragen, ob Graf Rostow, nach eigenem Dafürhalten das Paradebeispiel für Takt und Höflichkeit, es sich gestattete, die privaten Äußerungen am Tisch mitzuhören. Aber sowohl die Frage als auch der Sarkasmus wären völlig fehl am Platze. Denn so wie bei den besten Butlern ist es auch die vornehmste Aufgabe eines fähigen Kellners, alles zu hören. Nehmen wir zum Beispiel den Butler von Großherzog Demidow. Kemp konnte stundenlang am Rande der Bibliothek stehen, stumm und steif wie eine Statue. Aber sobald einer der Gäste des Großherzogs nur erwähnte, dass er durstig sei, war Kemp mit etwas zu trinken zur Stelle. Klagte jemand leise, ihm sei kalt, trat Kemp ans Feuer und schürte die Kohlen. Und als der Großherzog einem Freund gegenüber erwähnte, dass die Gräfin Schermatowa entzückend sei, ihr Sohn aber unzuverlässig, wusste Kemp, ohne dass man es ihm eigens sagen musste, für den Fall, dass einer der Schermatows unangemeldet vor der Tür stand, war der Großherzog für die eine zu Hause, für den anderen aber unpässlich. Hat also der Graf die privaten Gespräche der Anwesenden mitgehört? Hörte er die hinterhältigen Beobachtungen, die scharfen Äußerungen, die hingeworfenen, sotto voce gemachten Bemerkungen? Er hörte jedes einzelne Wort.
Ich darf nicht hacken, HR2 Kultur der Tag. Der Überbringer der schlechten Nachrichten, der lebt gefährlich. Das haben wir gestern quasi zeitgleich mit der Meldung, dass Assange von der britischen Polizei abgeholt wurde, aus der Schweiz vor Augen geführt bekommen. Der Anwalt, der die Ermittlungen gegen Cum-Ex-Geschäfte ermöglicht hat, Eckart Seid, wurde in der Schweiz zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er gegen das Bankengeheimnis verstoßen habe. Mit diesen Cum-Ex-Geschäften wurde der deutsche Staat um rund 55 Milliarden Euro betrogen. Den Schweizern ging es aber erstmal darum, den Mann vor Gericht zu bringen, der diese Geschäfte ans Licht gebracht hat. Nicht etwa um die Betrüger. Sollte Assange das gestern mitbekommen haben, dann wird es ihn nicht beruhigt haben, was seine Zukunftsaussichten betrifft. Aber bleiben wir bei WikiLeaks und schauen wir uns an, was für Aufdeckungen diese Plattform gemacht hat. Manchmal hört sich das an wie ein Miss Marple-Krimi.
Ein altes rotes Auto unterwegs von London in Richtung Norden, aufs Land. Am Steuer eine alte Frau mit grauen Haaren, Buckel und einem alten Mantel. Vier junge Männer auf den Beifahrersitzen. Es ist das Jahr 2010, die größte und aufsehenerregendste Veröffentlichung von WikiLeaks steht bevor. Journalistisch aufgearbeitet und mit einem griffigen Titel versehen, Collateral Murder, unbeabsichtigte Mordfälle. Der Inhalt, Material zu den Luftangriffen der US-Armee in Bagdad vom 12. Juli 2007. Julian Assange, ohnehin ein Mensch mit paranoiden Neigungen, reichte die Verkleidung als alte Frau nicht. Immer wieder hielt er unvermittelt auf Parkplätzen an oder überfuhr rote Ampeln, um vermeintliche Verfolger aus dem Pentagon abzuschütteln. Dass er zwei Jahre später vor Vergewaltigungsvorwürfen in die Botschaft Ecuadors würde fliehen müssen, ahnte er damals noch nicht. Es ist nicht bekannt, welchen Anteil der geborene Australier an der Gründung von WikiLeaks hatte. 2006 taten sich anonym chinesische Dissidenten, Journalisten und Techniker aus den USA, Taiwan, Europa, Australien und Südafrika zusammen. Sie schufen eine Plattform für Regimekritiker, die zum Beispiel gegen die Diktatur in China oder die Korruption in Kenia vorgehen wollten. Neben Julian Assange, der mit IT-Projekten zu Geld gekommen war, gilt auch der deutsche Daniel Domscheit-Berg als treibende Kraft hinter dem Projekt. Zumindest bis September 2010, dann zog er sich aufgrund von inhaltlichen Streitigkeiten mit Assange zurück. In seinen Aufzeichnungen, die später von Bill Condon als Inside WikiLeaks verfilmt wurden, finden sich detaillierte Beschreibungen von Assanges unnachgiebigem Verhalten. Nach der Veröffentlichung von einer 250.000 diplomatischer Berichte aus den USA über ausländische Regierungen und deren Mitglieder sowie der Afghan War Diaries und der Iraq War Logs galt Julian Assange in den USA als Staatsfeind Nummer 1. Er vermied es, sich in den USA aufzuhalten und suchte, nachdem er 2012 in London verhaftet und auf Kaution entlassen worden war, in der Botschaft von Ecuador Schutz. Obwohl er zu Beginn auf ein Gehalt verzichtete und vorgab, von seinem Vermögen zu leben, gab die Wau-Holland-Stiftung, die maßgeblich daran beteiligt war, Spenden für WikiLeaks einzutreiben, 2012 bekannt, sein Jahreseinkommen betrage 72.000 Euro. Doch mit Assanges Rückzug aus der Öffentlichkeit ist WikiLeaks noch lange nicht am Ende. Nachdem zwischen 2010 und 2015 keine Daten mehr hochgeladen werden konnten, veröffentlichte WikiLeaks im Oktober 2016 E-Mails von John Podesta, dem Wahlkampfleiter von Hillary Clinton. Das spielte Donald Trump in die Hände und wurde deshalb als Versuch der Wahlmanipulation interpretiert. »I love WikiLeaks«, sagte der spätere US-Präsident süffisant. Auch wegen mangelnder Kontrolle wurde WikiLeaks kritisiert, dafür klare Fälschungen veröffentlicht und die Sicherheit amerikanischer Soldaten in Kriegsgebieten gefährdet zu haben. Belege aber gab es dafür nicht.
Ulrich Sonnenschein über die Plattform WikiLeaks, die Julian Assange mitgegründet hat. Und diese Plattform ist noch nicht am Ende. Einige gehen davon aus, dass ohne Assange WikiLeaks sogar wieder an Bedeutung gewinnen könnte. Die Gedankenwelt von Julian Assange ist auf jeden Fall immer radikal gewesen. Es ging ihm um die totale Offenlegung staatlicher Aktivitäten, um Aufdeckung von Unrecht, um Verstrickungen der Mächtigen mit illegalen Geschäften, um Kriegsverbrechen. WikiLeaks sollte so etwas wie das Gewissen der Welt sein. Nicolaus Garcias ist Rechtsanwalt und Experte für internationales Strafrecht mit einem Lehrauftrag an der Uni Köln. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Renk.
Wie passt denn so ein Gewissen der Welt in unser Verständnis vom Rechtsstaat?
Das ist so eine Sache. Also das Interesse, was Julian Assange oder auch die Idee von WikiLeaks verfolgt, kann durchaus als ein hehres zunächst bezeichnet werden. Die Frage ist immer, wo eine solche Grenze zu ziehen ist und wo die Rechtsordnung, die ja auch Bestandteil eines Rechtsstaates ist, ein zentraler Bestandteil eines Rechtsstaates, eben durchbrochen wird. Mhm. Wenn man das bei Licht betrachtet, dann stellt man bei Herrn Assange fest, dass er jedenfalls gegen einige bestehende Gesetze in den USA verstoßen hat, möglicherweise auch in anderen Ländern. Und hier erhebt sich dann aber die Frage, wenn wir einen solchen Verstoß auf einer ersten Ebene feststellen, ob ein solcher Verstoß nicht möglicherweise gerechtfertigt ist.
Ja, und diese Frage stellt sich natürlich, sind diese Veröffentlichungen, wenn wir also wirklich Kriegsverbrechen sehen, sind die gerechtfertigt?
Herr Assange beruft sich hier auf eine Legitimation, auf eine Rechtfertigung und zwar unter anderem auch auf die Pressefreiheit, denn er selbst bezeichnet sich als Journalist und als ein solcher, der entsprechend auch in den USA von dem ersten Zusatzartikel geschützt ist, das die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit schützt. Die US-Behörden hingegen vertreten dort eine andere Ansicht und heben vor allem hervor, dass WikiLeaks gerade nicht journalistisch tätig ist. Mhm. Denn ein Journalist zeichnet es aus, dass er kritisiert, kommentiert, erläutert, während bei WikiLeaks die Besonderheit darin liegt, dass man unreflektiert und wenn Sie wollen auch unkommentiert eben geleakte Dokumente, die geheim gehalten sind und unter Schutz stehen, veröffentlicht.
Mhm. Und da haben wir ja auch schon vorhin gehört, dass das einen großen Unterschied macht, ob er nun als Journalist angeklagt wird oder eben nicht. Wo liegen denn aus Ihrer Sicht die eindeutigen Rechtsverstöße?
Also das, was ihm in der aktuellen Anklage vorgeworfen wird, die auch Gegenstand des Auslieferungsersuchens ist, das ist ein Straftatbestand, den man als solches zunächst wahrscheinlich durchaus als begangen betrachten kann. Nämlich Assange wird im Moment in dem Auslieferungsersuchen lediglich vorgeworfen, dass er Chelsea Manning geholfen habe, das Passwort eines Computernetzwerks im Pentagon zu knacken. Also wenn Sie wollen, ein Computersabotagedelikt, nichts, was irgendwo in dem Bereich Staatsschutz oder Ähnliches geht. Und hier ist die spannende Frage, die sich allerdings mir und so meine ich vielen anderen stellt, vor allem die, ob es dabei tatsächlich bleibt oder ob es in den USA nicht jetzt schon Pläne in den Schubladen gibt, was man mit Assange im Blick auf weitere Anklagen noch vorhat, sollte er erstmal auf amerikanischem Boden sein.
Ja, das hat man ja jetzt ganz bewusst rausgenommen, damit eben eine Auslieferung möglich ist. Denn wenn Todesstrafe drohen könnte, dann darf oder soll ja nicht ausgeliefert werden. Wie stehen denn die Chancen, dass die USA dann noch was aus dem Ärmel ziehen, wenn Assange erstmal in den USA ist?
Grundsätzlich ist es bei Auslieferungen so, dass ein sogenannter Grundsatz der Spezialität gilt. Das heißt, eine Person, ein Verfolgter, der ausgeliefert wird, darf nur wegen der Tat, deretwegen er ausgeliefert worden ist, auch verurteilt, also angeklagt und gegebenenfalls verurteilt werden. Darüber hinausgehende Delikte dürfen nicht zum Gegenstand von Anklagen gemacht werden. In den USA ist es allerdings so, dass die Gerichte diesen Grundsatz der Spezialität nicht ohne weiteres anerkennen. Und hier bleibt die Frage sehr spannend, ob Großbritannien bei der Auslieferung und bei der Bewilligung der Auslieferung darauf bestehen wird, dass sich die USA in verbindlicher Art und Weise dazu erklären, dass es keine Ausweitung der Anklage geben wird.
So wie Sie sich anhören, scheint es recht eindeutig zu sein, dass diese Auslieferung tatsächlich stattfinden wird.
Also mit Gewissheit wird man sicherlich hier nicht sagen können, aber im Moment spricht sehr vieles dafür, dass jedenfalls das Delikt, das Herrn Assange im Moment vorgeworfen wird, eine auslieferungsfähige Tat darstellt und die Einwände, die er vorbringen wird, Stichwort, dass er als Journalist agiert hat oder Ähnliches, einer Auslieferung nicht entgegenstehen würden.
Nicolaus Garcias, Rechtsanwalt und Experte für internationales Strafrecht. Vielen Dank. Ich darf nicht hacken. Der Titel hätte ja auch gepasst, wenn wir uns mit dem Fall Edward Snowden befassen würden. Snowden hat eine andere Plattform gewählt, um seine Enthüllungen preiszugeben, nicht WikiLeaks, aber auch er versucht, nicht vor Gericht gestellt zu werden in den USA. Ihm ist die Flucht nach Moskau gelungen und er muss dort nicht in einem kleinen Zimmer hausen, das er nicht verlassen darf. Aber was macht er denn eigentlich? Seit fast 6 Jahren genießt er in Moskau Asyl. Bekannt wurde er durch seine weltverändernden Enthüllungen über die US-Überwachungsprogramme. 2013 klagten ihn die Vereinigten Staaten wegen der Verletzung der Spionagegesetze des Landes an. Um den 35-Jährigen ist es inzwischen ruhig geworden. Die letzten Artikel über ihn stammen aus dem Oktober vergangenen Jahres. Jetzt meldet er sich aber wieder zu Wort. Julian Assanges Festnahme sei ein Schlag für die freie Presse. Ein finsterer Moment. Angela Fitch mit einem kleinen Einblick ins Leben von Edward Snowden.
Sind Sie Edward Snowden? Fragte ihn die junge Frau, die den Whistleblower in einer Gemäldegalerie in Moskau entdeckt hatte, als er gerade andächtig ein Bild in einer der größten und berühmtesten Kunstsammlungen Russlands betrachtete. Ja, er war's. Und die Frau machte ein Selfie mit ihm, das zum Glück nie in den sozialen Medien auftauchte. Diese Geschichte hatte Snowden einem Reporter der Süddeutschen Zeitung erzählt, der ihn im Juni in einem Hotel in Moskau getroffen hatte. Nur wenig dringt aus seinem Leben in der russischen Hauptstadt an die Öffentlichkeit. Er lebt mit seiner Freundin Lindsay in einer gewöhnlichen Wohnung. Er zahlt Miete, er benutzt keine Kreditkarten, er kann sich frei bewegen und fährt U-Bahn. Auf der Straße wird er heute wesentlich weniger erkannt als noch 2013, als er Asyl in Russland erhielt, ausgerechnet in einem Land, das für seinen Mangel an Pressefreiheit international kritisiert wird. Von Zeit zu Zeit greift Snowden die russische Regierung auf Twitter an. Auf die Frage des Reporters der Süddeutschen Zeitung, ob er jemals gewarnt wurde, das sein zu lassen, antwortete er, die Leute denken, dass es einen Kerl geben müsse, der ihm, Snowden, sagte, was er twittern solle, der ihn mit einem Brett schlagen würde, wenn er etwas Kritisches über Russland twittere, oder ihm einen Rubel gäbe, wenn er etwas gegen die CIA sagte. Aber so laufe das nicht. Keine Kontakte zur russischen Regierung, die sei im Übrigen ziemlich korrupt. Er wollte keine Verbindungen und auch keine Verstrickungen. Die russischen Bürger dagegen lobte er als warmherzig und klug. Er habe aber nie vorgehabt, in Russland zu bleiben. Dafür ist er schon eine ganze Weile dort. Snowden besitzt ein Geschäftsvisum, das immer wieder erneuert werden muss, das nächste Mal zu Jahresbeginn 2020. Sein Anwalt Robert Thibault, ein gebürtiger Kanadier mit Kanzlei in Hongkong, sagte gegenüber dem Berliner Tagesspiegel, er habe keinen Grund zur Annahme, dass Snowdens Aufenthaltsgenehmigung nicht weiter verlängert werde. Von ihm war auch zu erfahren, dass Snowden ein Busyman sei, der sein Geld mit der Teilnahme an Diskussionen und mit Vorträgen verdiene, zu denen er aus der russischen Ferne zugeschaltet würde. Er spricht zu Studenten, Datenaktivisten, zu engagierten Bürgern und unterstützt investigativen Journalismus. Im Oktober vergangenen Jahres überraschte Snowden mit der Aussage, er wisse nicht, ob er in Russland sicher sei. Aber Sicherheit sei auch nicht sein oberstes Ziel. Wenn ich Sicherheit gewollt hätte, würde ich jetzt in Hawaii sitzen, eine Menge Geld verdienen und euch alle ausspionieren, meinte er. Moskau sei nicht Snowdens Endstation, ließ sein Anwalt Thibault den Tagesspiegel wissen. Sein Mandant würde gerne in die USA zurückkehren. Kein guter Zeitpunkt im Moment. Dort wird Snowden per Haftbefehl gesucht. Nach jetzigem Stand würde er in 3 Punkten angeklagt werden. Erstens Diebstahl von Regierungseigentum, zweitens widerrechtliche Weitergabe geheimer Informationen und drittens Spionage. Es drohte ihm eine Haftstrafe von bis zu 10 Jahren. Donald Trump, als auch der ehemalige CIA-Chef und jetziger Außenminister Mike Pompeo, favorisieren dagegen die Todesstrafe.
Edward Snowden wird wohl in absehbarer Zeit nicht ausgeliefert werden an die USA. Assange mit ziemlicher Sicherheit bald. Ich darf nicht hacken. HR2 Kultur der Tag. Die Sendung finden Sie als Podcast auf hr2.de oder in der ARD Audio App und in der Wiederholung auf hr Info ab 22.05 Uhr. Redaktion in dieser Woche Angela Fitsch, Oliver Glab, Hadija Haruna, Claudia Sauter und Ulrich Sonnenschein. Produktion Burkhard Schmidt. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.